Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Heute von der Buchmesse in Frankfurt. Zu Gast ist der Soziologe Andreas Reckwitz, der als einer der großen Diagnostiker unserer Zeit gilt, dessen Bücher regelmäßig breit diskutiert werden. Und das ist mit dem Jüngsten nicht anders. Es heißt Verlust, ein Grundproblem der Moderne. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Reckwitz.
Ja, guten Tag, Frau Führer.
Ich glaube, wenn man Menschen bitten würde, unsere Zeit auf einen Begriff zu bringen, dann würden die meisten antworten Krise. Sie wählen das Wort Verlust als Grundproblem der Moderne, also unserer Zeit. Warum?
Naja, Krise ist ja ein sehr unspezifischer Begriff. Krise war immer, aber Verlust, denke ich, trifft nochmal sehr viel präziser, was auch viele Menschen, aber auch soziale Gruppen und ganze Gesellschaften in der Gegenwart umtreibt. Also man sieht das an ganz unterschiedlichen Phänomenen. Zum Beispiel beim Klimawandel geht es schon um Verlusterfahrungen, also bestimmte Lebensräume verschwinden. Auch für die Zukunft nehmen wir, was das Klima angeht, Verschlechterungen wahr. Wir prognostizieren sie. Aber in anderen Bereichen haben wir auch Verlusterfahrung, zum Beispiel wenn es um die sogenannten Modernisierungsverlierer, Verliererinnen geht, die also unter der Deindustrialisierung leiden, vom mittleren Westen der USA bis nach Ostdeutschland. Populismus ist in vieler Hinsicht eine Reaktion auf solche Verlusterfahrungen und kapitalisiert selbst die Verluste. Und dann schließlich ein ganz anderer Bereich, nehmen Sie zum Beispiel so etwas wie die Debatte um die Beutekunst. Das hat ja erstmal mit den anderen beiden Sachen gar nichts zu tun, aber auch dort geht es um die Verhandlung historischer Verluste. Also Dinge, die man in der Vergangenheit verloren hat, gestohlene Objekte, die Benin-Bronzen beispielsweise. Und dort geht es jetzt darum, vergangene Verluste zu restituieren.
Aber ich könnte ja dagegen halten, Verluste gibt es, gab es immer. Die biologisch unvermeidlichen, das Altern, Krankheit, Tod, auch gesellschaftliche Verluste. Sie haben jetzt von den Modernisierungsverlierern gesprochen, die gab es auch als die Industrialisierung begann, haben die Manufakturen, die Handwerker verloren. Emanzipationsbewegungen bedeuten auch für manche andere Verluste. Das Frauenwahlrecht zum Beispiel hat den Männern politische Macht genommen. Was ist denn jetzt neu?
Genau, völlig berechtigte Frage. Und deswegen fixiere ich mich ja in meinem Buch auch nicht nur auf die absolute Gegenwart. Also diese Phänomene, die wir gerade erwähnt haben, das ist ja eher der Einstieg, um dann zu schauen, also was verändert sich in der Spätmoderne, aber inwiefern hat die moderne Gesellschaft schon seit 250 Jahren, also seit sie mit der Demokratisierung, der Industrialisierung, der Aufklärungsphilosophie entstanden ist, eigentlich ein Grundproblem mit den Verlusten. Also Verluste hat es da immer gegeben. Inwiefern hat sie ein Problem damit? Und ich denke, was man muss sich klar machen, zweifellos, Verlust ist eine Art Existenzialie, also eine Art Grundbedingung des Menschseins. Das kann man erstmal so allgemein so feststellen. Es gibt eine Vergänglichkeit der Welt. Auch der Tod bedeutet eine Konfrontation ja des Menschen, also mit der Finalität auch des eigenen Körpers. Aber die moderne Gesellschaft, und das ist jetzt ja mein soziologischer Begriff, hat eben ein besonderes Problem mit den Verlusten. Und das steht eigentlich im Mittelpunkt meines Buchs.
Aber warum? Die moderne Gesellschaft wird doch eigentlich mit dem Begriff Fortschritt verbunden.
Genau. Das ist genau,
also die Industrialisierung ist doch ein großer Fortschritt.
Ja, das ist aber auch genau das Problem. Damit ist also auch, würde ich sagen, der Kern des Problems angesprochen. Also wenn man überhaupt fragt, also was macht die moderne Gesellschaft in ihrem Kern aus oder das Modernisierungsgeschehen, dann ist es die Fortschrittsorientierung. Wir können ja vieles sagen über die moderne Gesellschaft, dass sie kapitalistisch ist, dass sie urbanisiert ist, dass sie technologisch hochgerüstet ist. Aber sie ist natürlich im Kern eine Gesellschaft, die vom Fortschrittsimperativ angeleitet ist. Und Fortschrittsimperativ heißt, sie geht davon aus, dass die Zukunft besser sein wird als die Gegenwart und dass die Gegenwart eben schon auch besser ist als die Vergangenheit.
Genau. Also meine Kinder sollen es mal besser haben.
Also das ist eigentlich die Natürlichkeit einer Verbesserungssequenz. Und das ist revolutionär, das muss man sich klar machen. Das ist erst eigentlich mit der modernen Gesellschaft in dieser Form entstanden. Also vormoderne Gesellschaften, also für die war das eigentlich undenkbar, dass die Zukunft also natürlicherweise besser sein wird. Man ging vielleicht eher von einem Auf und Ab aus, aber die moderne Gesellschaft geht von der Natürlichkeit, von der Normalität des Fortschritts aus. Und da treten jetzt natürlich die Verlusterfahrungen ein. Eine Gesellschaft, die von der Normalität des Fortschritts ausgeht, hat eben ein grundsätzliches Problem damit, wenn Dinge sich verschlechtern. Und das ist genau das, was ja bei jeder Verlusterfahrung zu beobachten ist. Also das Individuum und die soziale Gruppe beobachtet, es ist etwas, was in der Vergangenheit da war, das jetzt nicht mehr da ist, und das wird als eine Verschlechterung wahrgenommen. Und wie kann nun also eine moderne Gesellschaft, die auf Verbesserung geeicht ist, mit solchen Verschlechterungserfahrungen umgehen? Und da hat sie ein Grundproblem. Es gibt da, man könnte sagen, aus nur mangelhaft kulturelle Scripts, um mit solchen Verlusterfahrungen umzugehen.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann gab es bisher Fortschritt, Fortschrittsglauben und Verluste. Und die Verluste wurden quasi kompensiert. Man hat dann gesagt, naja, okay, das ist jetzt nicht schön für die Handwerker, aber ihr werdet sehen, durch die Massenproduktion können wir uns dann alle gewebte Stoffe leisten. So als ein Beispiel, was ja früher handgewebte Stoffe sehr teuer war. Und dieser Ausgleich, dass die Verluste durch einen Fortschritt ausgeglichen werden, denen gibt es nicht mehr? Oder was ist unser heutiges Problem?
Ja, die klassische Moderne hat einerseits, denke ich, eben dieses Grundproblem. Also wie kann man mit Verlusterfahrungen umgehen, wenn doch eigentlich ein Versprechen auf Verbesserung da ist? Und wenn aber dieser Fortschrittsmotor tatsächlich funktioniert, dann gelingt es ihm häufig, die Verluste doch unsichtbar zu machen oder sie zu relativieren. Also zum Beispiel gab es natürlich auch im 19. Jahrhundert schon Verlierer der damaligen Industrialisierung, auch in der ländlichen Bevölkerung beispielsweise. Aber das war mit dem Versprechen verbunden, ihr werdet es besser haben. Also mit der Industrialisierung, letztlich auch mit der Technisierung, werdet ihr am Ende einen besseren Lebensstandard haben. Das heißt also, wenn der Fortschrittsmotor quasi funktioniert, lassen sich Verlusterfahrungen, die es da auch gegeben hat, eher relativieren oder sogar ganz unsichtbar machen, indem zum Beispiel aber auch Opfergruppen gar nicht in die Öffentlichkeit treten, ne, oder sie beschämt werden. Und jetzt in der Spätmoderne verändern sich mehrere Dinge. Und das eine, was sich verändert, ist, dass in der Spätmoderne die Fortschrittserwartungen brüchig geworden sind. Also die Fortschrittserwartungen auf die bessere Zukunft für die Gesellschaft insgesamt haben in vieler Hinsicht an Glaubwürdigkeit verloren. Sie finden das auch zum Beispiel bei Meinungsumfragen, also wenn Sie Leute fragen, glauben Sie daran, also eine bessere Zukunft für die Gesellschaft, egal ob Sie das in den USA fragen oder in Frankreich oder in Deutschland, 80% sagen nein.
Aber es gibt doch weiterhin Fortschritt. Also ich denke jetzt mal an die Corona-Pandemie und die Geschwindigkeit, mit der ein Impfstoff entwickelt worden ist, oder an meine homosexuellen Verwandten und Freunde, die würden lieber heute leben als vor 20 Jahren, und ich als Frau übrigens auch. Also Fortschritt ist doch weiterhin überall vorhanden.
Würde ich völlig recht geben. Also ich würde sagen, es hat auch sowieso in der Vergangenheit schon eine ganze Reihe von Fortschritten gegeben, auf denen wir ja jetzt auch weiterhin aufbauen. Und die gibt es auch in der Gegenwart. Aber es ist offensichtlich so, dass also die Fortschrittserzählung in ihrer Gesamtheit an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat.
Also der Glauben daran, die Erwartung.
Genau, die Erwartung. Und die Erwartung ist ja ganz wichtig. Die Gesellschaft lebt ja von Erwartungen auf die Zukunft. Und zum Beispiel die Klimawissenschaften prognostizieren ja, dass also in Zukunft Lebensbedingungen deutlich schlechter werden. Selbst die Wissenschaften, das ist ja auch eine interessante Veränderung, also nicht nur welche philosophischen Fortschrittskritiken, sondern selbst die Wissenschaften sprechen von Kipppunkten, also von Tipping Points, die in der Zukunft möglicherweise erreicht werden. Und damit ändert sich natürlich auch die Vorstellungswelt dessen, was die Zukunft angeht. Und das ist natürlich jetzt genau der Punkt. Also wenn die Erwartungen einer fortschrittlichen, einer positiven Zukunft brüchig werden, wirken die Verlusterfahrungen grundsätzlicher, sie wirken drastischer, sie lassen sich offenbar nicht mehr so leicht kompensieren.
Nun bin ich Angehörige der westdeutschen Boomer-Generation, das heißt Kindheit in den 60er Jahren, Jugend in den 70er und 80er Jahren, und ich kann mich nicht erinnern, dass wir von einem Fortschrittsoptimismus beseelt worden wären. Also damals in den 70er Jahren sind die Grenzen des Wachstums erschienen, es gab den Ölpreisschock, es gab plötzlich diese autofreien Sonntage, das war sehr eindrücklich, es gab eine Lehrerschwemme, es gab zum ersten Mal im großen Maßstab Akademikerarbeit. Arbeitslosigkeit. Es gab die Angst vor dem atomaren Overkill, Tschernobyl, das Ozonloch. Also die Jugend damals zumindest war sehr pessimistisch, meistens zum Unverständnis ihrer Eltern. Ist es heute so anders?
ist es eigentlich eine Wiederaufnahme dessen, was wir in den 70er, 80er Jahren schon hatten. Das ist ja auch ein Thema meines Buchs. Also man könnte sagen, die Hochzeit des Fortschrittsimperativs, wann war das? Das war eigentlich auch im langen 19. Jahrhundert, also in der bürgerlichen Moderne. Also da gab es massiven Fortschrittsoptimismus. Eine weitere Hochzeit gab es nach 1945, also die sogenannten 30 glorreichen Jahre, wie Forestier das nannte, also von 1945 bis 1975. Also auch da hatten wir also eine, und zwar auch wirklich ein eingelöstes Fortschrittsversprechen, auch sozialer Aufstieg, soziale Sicherheit und so weiter. Und ich denke, der Bruch, und deswegen spreche ich ja auch von Spätmoderne, ist eigentlich in den 70er Jahren schon. Und da haben wir ja zum ersten Mal zum Beispiel bei Donatella und Dennis Meadows die Grenzen des Wachstums, Anfang der 70er Jahre. Ich denke, das war wirklich, wenn man im Rückblick sieht, also schon auch auf der Diskursebene wirklich ein einschneidendes Ereignis. Das konnte man damals vielleicht noch gar nicht so gut wahrnehmen, aber wie einschneidend das war, weil wir im Grunde ja alles das, was wir jetzt in der Klimadiskussion haben, damals schon bei den Grenzen des Wachstums von Meadows vorgedacht war. Also das Ökologiethema wurde präsenter. Und das heißt, wir hatten in den 70er, 80er Jahren schon, also auch in der frühen Spätmoderne, hatten wir auch schon diese Eintrübung des Fortschrittshorizonts. Und dann schien es zunächst mal so, dass also mit dem Fall der Mauer, also bei
genau.
den 90er Jahren,
das war doch eine
dass dann,
sehr
wieder,
euphorische
dann
Zeit.
Wieder die Revitalisierung des, der Fortschrittserzählung, sodass man dann meinte, naja, man hatte vielleicht die 70er, 80er Jahre, das waren vielleicht so eine Art depressives Intermezzo. Tatsächlich aber, würde ich sagen, aus der heutigen Sicht waren die 90er und frühen Nullerjahre eine Art euphorisches Intermezzo. Also da hat sich eigentlich der Fortschrittsglaube nochmal revitalisiert. Auch damals gab es schon diese ganzen Verlierer, das haben wir aber in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen, sodass ich jetzt sagen würde, also was wir jetzt in den letzten Jahren erleben mit der neuerlichen Eintrübung des Zukunftshorizontes. Also nehmen wir eigentlich das auf, was wir seit dem Anfang der Spätmoderne schon hatten. Also die spätmoderne Gesellschaft ist eine, das denke ich, kann man jetzt so insgesamt feststellen, also aus heutiger Sicht, in dem der kollektive Zukunfts- und Fortschrittshorizont schrumpft. Aber, und das erscheint mir ein wichtiger Punkt, für die Individuen geht das natürlich nicht so ohne weiteres. Also interessanterweise, auch bei Umfragen haben wir ja diese, man könnte sagen, Schizophrenie, dass also die Mehrheit immer sagt, also sie glauben nicht an eine positive Entwicklung in der Zukunft für die gesamte Gesellschaft, aber auf ihr eigenes individuelles Leben bezogen, haben sie also häufig ziemliche Zuversicht. Und das zeigt, man könnte sagen, dass diese Fortschrittsorientierung sich subjektiviert hat. Also sie ist eher in die individuellen Lebenswelten eingewandert.
Sie sind mir jetzt gerade ein bisschen schnell, Herr Reckwitz. Ich würde gerne noch mal kurz bei dem Punkt bleiben, dass Sie jetzt gesagt haben, diese euphorischen, ich nenne es mal so, also auf jeden Fall 89, 90 gab es Euphorie, danach gab es zumindest viel Optimismus der 90er Jahre und der Nullerjahre, das sei das Intermezzo, also im Grunde genommen die Ausnahme gewesen und das, was wir jetzt erleben, ist die Normalität und was wir vorher hatten zwischen 70 und 90. Worauf gründen Sie denn diese These? Es wäre ja schöner, wäre es umgekehrt.
Wir wissen es natürlich nicht, wie es weitergehen wird. Ne? Also wir haben jetzt erstmal, könnte man sagen, die Kontinuität, die sich andeutet, also schon mit der frühen Spätmoderne. Aber letztlich, wie es mit der Zukunft genau weitergehen wird, wissen wir nicht. Also es ist natürlich möglich, also ich gehe ja auch am Ende meines Buchs darauf ein, also wie sich die auf die Szenarien, auf die Zukunft bezogen. Natürlich könnte es auch sein, dass sich in 20 Jahren auch die Fortschrittserzählung wieder revitalisiert, dass es zum Beispiel auch revolutionäre neue technologische Entwicklung geben wird, die den Klimawandel vergessen machen werden. Also manche glauben ja auch daran, Climate Engineering und so weiter. Also das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Ja? Hm. Aber ich würde jetzt zunächst mal denken, also die Verlusteskalation, die wir in der Gegenwart beobachten, hat, denke ich, also nicht nur den Grund, dass in der Gegenwart also Fortschrittsorientierung in Bezug auf die Zukunft fragiler wird, sondern wir haben auch noch einen anderen Faktor und das ist eben die stärkere Sichtbarkeit von Verlusterfahrungen, eben durch eine stärkere Sichtbarkeit von Verlierern und Opfern in der Öffentlichkeit. Und das scheint mir auch ein wichtiger Faktor zu sein, wo ich mir nicht so sicher wäre, ob das so einfach in der Zukunft wieder zurückgedreht wird, denn wir hatten in der Vergangenheit ja häufig die Konstellation, Verlusterfahrungen waren da, aber sie wurden unsichtbar gemacht. Und jetzt aber melden sich Opfer eigentlich in der Öffentlichkeit, zum Beispiel, wir hatten vorhin ja die Beutekunst oder die Opfer des sexuellen Missbrauchs. Also wir haben überall Gruppen, die im Grunde auch Rechte einfordern als Opfer für erlittene Verluste.
In Frankfurt ist die Buchmesse und Deutschlandfunk Kultur ist dabei. Wie Sie hören, Andreas Reckwitz ist heute zu Gast. Wir sprechen über sein jüngstes Buch Fortschritt, ein Grundproblem der Moderne. Und Herr Reckwitz, Sie haben ja das Wort Verlusterfahrung benutzt. Und das finde ich eine interessante These in Ihrem Buch. Sie sagen, Verlust ist eigentlich nur dann, wenn ich ihn erfahre. Das heißt, wenn ich ihn so empfinde. Was ja eine steile These ist. Also Sie haben vorhin diese Trente Glorieuse, diese 30 glorreichen Jahre von 45 bis 75 angesprochen. In Westdeutschland als Wirtschaftswunderzeit, sehr verklärt. Da ging es immer bergauf. Es gab aber erhebliche Schäden an der Umwelt, die doch stattgefunden haben, auch wenn wir sie damals nicht wahrgenommen haben.
Genau. Wir haben
Sie sagen, Verlust ist nur dann, wenn man es mitbekommt. Also die Verluste waren da.
Nein, das Verschwinden war da. Und das scheint mir jetzt wirklich ganz wichtig zu sein. Also als Soziologe geht es mir ja immer um die Verluste, die gesellschaftlich oder erstmal individuell oder gesellschaftlich relevant werden. Ja? Aber ein Verlust, der nicht wahrgenommen wird, der nicht interpretiert wird und der nicht betrauert wird, der existiert gesellschaftlich gar nicht. Also ich denke, man muss da unterscheiden zwischen dem Verschwinden und dem Verlusten. Also Verschwinden heißt, Dinge sind weg. Ja, sie waren vorher da und jetzt sind sie nicht mehr da. Also es ist eine Frage der Vergänglichkeit. Also zum Beispiel, dass in der Natur bestimmte Dinge sich verändern über klimatische Entwicklungen, dass zum Beispiel Tierarten aussterben oder dass Industrien nicht mehr da sind. Da kann man also auch da Prozesse des Verschwindens beobachten. Ja, auch die muss man natürlich erstmal beobachten, sonst wissen wir sie als Gesellschaft nicht. Aber nicht jedes Verschwinden wird ja als Verlust interpretiert. Also viele Dinge verschwinden auch und das ist uns völlig gleichgültig. Ja? Oder manche Dinge verschwinden auch und wir begrüßen es. Da sind wir ja wieder bei der Fortschrittsforschung. Wir sind froh, dass es weg ist, dass es überholt ist. Also wenn wir jetzt alles, was verschwindet, als Verlust betrauern würden, dann hätten wir ein riesiges Problem. Dann könnten wir gar nicht mehr weiterleben, weil wir ja ständig unsere Vergangenheit, also die nicht mehr vorhandene Vergangenheit, mit uns schleppen würden.
Auf der anderen Seite, das haben Sie jetzt schon ein paar Mal angedeutet, leben wir ja gerade in einer Zeit, die sehr auf Verluste fokussiert ist, also nicht nur auf die, die aktuell stattfinden, sprechen wir vom Klimawandel, auch auf vergangene Verluste, also die Opfer des Kolonialismus, des Holocaust und so weiter, die werden heute in den Fokus gerückt, die werden heute betrauert. Dazu gibt es so eine, wie soll ich sagen, Psychotherapeutisierung der Gesellschaft. Ja. Es ist ein weit verbreitetes Thema, auch von den Schäden und Verlusten zu sprechen, die man erlitten hat, ob jetzt in der Kindheit oder heute. Insofern sind vielleicht auch schon deswegen einfach viel mehr Verluste heute da, weil wir so darauf fokussiert sind, sie wahrnehmen zu wollen.
Exakt. Das ist ja ein weiterer Faktor, auf den ich ja auch im Buch genauer eingehe. Also es geht nicht nur darum, dass Verluste heute sichtbarer gemacht werden, auch durch entsprechende Gruppen, die davon betroffen sind. Es ist auch eine stärkere Sensibilisierung für Verluste da. Und das ist natürlich auch logisch, denn wenn Verluste ja erstmal wahrgenommen werden müssen, um überhaupt als Verlust zu existieren, wenn man dann sensibler ist für Verluste, nimmt man auch mehr Verluste wahr. Und ich denke, was hier natürlich auch ein ganz entscheidender Faktor ist, sind die Emotionen. Also ohne die Emotionen lassen sich Verluste eigentlich nicht begreifen. Also Verluste müssen erstmal als solche wahrgenommen werden, aber sie sind eben häufig auch mit Emotionen, also mit negativen Emotionen verbunden. Also die erste, die einem einfällt, ist natürlich die Trauer. Also Verluste werden häufig betrauert, also man denkt an einen Todesfall, also jemand ist gestorben, ein enger Angehöriger, und wenn das als Verlust wahrgenommen wird, ist der ja von vornherein mit der schmerzlichen Emotion der Trauer verbunden. Es gibt aber auch andere Verlustemotionen, und das ist für mich ja auch ein ganz wichtiges Thema, also diese breite Palette von Verlustemotionen, also zum Beispiel die Angst, also man hat etwas verloren und fragt sich jetzt, wie soll es weitergehen, also ohne das, was man bisher hatte, also zum Beispiel bei Statusverlust Verlusten spielt das eine wichtige Rolle. Oder natürlich auch die Wut, ne, oder der Zorn. Also man ist zornig und man hat etwas verloren und sieht irgendwelche Schuldigen oder Täter. Das spielt ja auch in der Gegenwart eine große Rolle. Stichwort Populismus, die dann also verantwortlich sein sollen für die erlittenen Verluste. Diese Emotionalisierung, könnte man sagen, von Verlusten, machen natürlich die Verluste auch sehr präsent, sodass sie eine ganz eigene Realität bekommen.
Ja, aber der Diskurs, der auf der anderen Seite lauert, dieser Psychotherapeutisierung, lautet ja, du kannst etwas tun. Und Sie haben das vorhin angedeutet in diesen Umfragen, dass die Menschen sagen, insgesamt sehe ich für die Entwicklung der Wirtschaft schwarz oder des Klimas oder was auch immer. Aber für meine persönliche Entwicklung, die habe ich ja in der Hand. Ich bin ja ein kluger Mensch, ich kann Therapie machen, ich kann Sport treiben und so weiter. Mir persönlich geht es gut und wird es gut gehen.
Ja, also ich meine, es ist ja auch die Frage, also wie Individuen oder soziale Gruppen mit Verlusten umgehen, also welche Verlustbearbeitung sie haben. Sie sind ja dem Ganzen nicht tatenlos ausgeliefert. Das ist auch ein wichtiges Thema meines Buchs. Also welche Form von Verlustbearbeitung hat es auch schon in der Moderne immer gegeben und gibt es auch gerade in der Spätmoderne? Und gerade der ganze Bereich zum Beispiel der Psychotherapie oder der psychologische Diskurs, psychologische Ratgeber, Psychotherapie, ist ja selber eine wichtige Form der Verlustbearbeitung. Also es könnte man sich fragen, warum behandle ich als Soziologe die Psychologie, aber ich nehme die Psychologie selber als ein gesellschaftliches Phänomen wahr. Ne? Ja. Also auch der ganze psychologische Diskurs, die Psychotherapie ist ein gesellschaftliches Phänomen, das dann ja auch bestimmte Handreichungen gibt, also wie man als Individuum besser mit Verlusten umgehen kann, Stichwort Trauerarbeit.
Empowerment.
Genau. Ja. Also das ist, insofern gibt es ja in der Spätmoderne da auch eine ganze Reihe von Formaten, wie mit Verlusten umgegangen werden kann, zum Beispiel auch die Frage nach der Resilienz. Und das ist aber etwas, was sich nicht nur an die Individuen richtet, sondern wiederum an die Gesellschaften insgesamt. Also man könnte ja fragen, wie können denn auch die Gegenwartsgesellschaften besser mit bestimmten Verlustrisiken umgehen, zum Beispiel was den Klimawandel angeht. Und da sind wir ja bei der Frage der Resilienz. Das ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema. Also wie können Gesellschaften, Organisationen oder Individuen sich auch neu arrangieren, sodass sie sich besser gegen Verluste waffnen können?
Sie haben vorhin eine ganze Reihe von Verlusterfahrungen aufgezählt oder von Menschen, die besonders betroffen sind, die Modernisierungsverlierer. Das leuchtet unmittelbar ein. Die Folgen des Klimawandels, das leuchtet auch ein. Sie verbuchen die Erfolge rechtspopulistischer Parteien auch unter Verlusterfahrungen. Aber da würden doch die rechtspopulistischen Parteien würden Ihnen entschieden widersprechen. Für wen sind das denn Verluste?
Nein, ich würde auch nicht sagen, dass der Populismus selber die Verlusterfahrung ist, sondern das ist eben schon eine Reaktion auf die Verlusterfahrung. Das ist eben, auch wenn das jetzt vielleicht etwas seltsam klingt, das ist selber eine Verlustbearbeitungsform. Also wenn wir fragen, wie bearbeitet die spätmoderne Gesellschaft Verluste, dann ist die Entstehung des Populismus im politischen Feld, denke ich, eine ganz wichtige Reaktion darauf. Denn ich meine, der Populismus, zu sagen, beutet natürlich die Verlusterfahrung aus, die es zum Beispiel von Modernisierungsverlierern gibt. Die werden dann in entsprechende populistische Narrative gepackt.
Und speist also, sich aus der Wut.
Genau, also Stichwort Take Back Control, Stichwort Make America Great Again. Es ist ja immer die Vorstellung, ihr habt da etwas verloren, aber wir versprechen euch, das Verlorene eigentlich zurückzugewinnen. Also insofern, das ist ja auch meine These in dem Buch, Populismus ist Verlustunternehmertum. Also Populismus kapitalisiert gewissermaßen Verluste.
Und die Reaktion wäre in dem Fall so etwas wie Vergeltung? Jetzt zeigen wir es den anderen mal.
Genau, oder Rache. Also ich entwickle da ja auch den Begriff der Rache. Also Rache klingt so archaisch, ja. Aber Rache ist natürlich auch eine ganz wichtige Emotion. Also immer schon gewesen. Und auch in spätmodernen Gesellschaften gibt es Rache-Emotionen. Und ich denke, gerade der Populismus lebt ja auch von bestimmten Rachevorstellungen, dass man jetzt also die angeblich Verantwortlichen an der Misere, also dass man an ihnen Rache übt. Ne? Wiederum denken Sie an Donald Trump, Stop the Steal oder Lock her up gegenüber Hillary Clinton. Ja? Also insofern auch das ist eine Reaktion auf empfundene Verluste.
Herr Reckwitz, am Ende Ihres Buches entwerfen Sie drei Zukunftsszenarien. Das erste ist, das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, das ist jetzt die Ausnahme und wir kehren zurück zu unseren 20 glorreichen Jahren, zu den euphorischen Jahren und alles wird wieder gut. Das zweite ist genau umgekehrt. Wir schlittern ungebremst weiter, jetzt nehme ich das Wort doch, in die Krise und dann in den Totalverlust, also die Moderne bricht zusammen. Die westliche Moderne, sollten wir immer sagen, das wollte ich noch mal kurz einflechten, insgesamt weltweit hat zum Beispiel die absolute Armut stark abgenommen in den vergangenen 20 Jahren. Gerade in China und in Indien sind enorme Fortschrittsreichtums-, Wohlstandsgewinne erzielt worden. Aber wir sprechen jetzt über unsere, über die westliche Spätmoderne. Und das dritte Szenario, was Sie da aufmachen, und dem gehört offenbar Ihre Sympathie, Sie nennen das Reparatur, also die Spätmoderne kommt in die Werkstatt und wir schaffen es, sie zu reparieren. Wie soll denn diese Reparatur aussehen?
Ja, das ist eine Metapher, die ich da am Ende verwende, also Reparatur, das heißt, also dass man bestimmte Dinge ausbessert in der Moderne. Also es geht nicht darum, jetzt wieder die Moderne durch eine ganz neue oder bessere andere Moderne zu überbieten. Das wäre ja wieder diese klassische utopische Fortschrittsvorstellung, sondern auch das, was wir an der Moderne haben, eigentlich zu wertschätzen, aber bestimmte Dinge auszubessern. Und ich denke, das Leitthema dieser Reparatur wäre eben eine moderne Gesellschaft, der es tatsächlich gelingt, klüger mit Verlusten umzugehen. Also eigentlich das, was sie immer meinte, überwinden zu können oder unsichtbar oder relativieren zu machen können, also das auch durchaus ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit zu stellen. Und was heißt jetzt, klüger mit Verlusten umzugehen? Das heißt jetzt nicht, alle Verluste einfach hinzunehmen oder zu tolerieren, sondern das heißt eben auch zum Beispiel, Stichwort Resilienz, stärker zu überlegen, in welchen Bereichen können denn negative Ereignisse wie Verluste eintreten und wie können wir uns gegen diese negativen Ereignisse besser wappnen. Das reicht von der Diversifizierung der Lieferketten bis hin zur Klimapolitik. Und ein zweiter Punkt ist aber sicherlich, es wird trotzdem Verluste geben. Und wir müssen auch mit diesen Verlusten umgehen können, sodass auch eine Frage neue Trauerkultur und auch neue Kultur des Abschiednehmen.
Also das ist, aber das wird ja gegen die Folgen des Klimawandels nicht helfen. Also da müsste man schon handfest etwas unternehmen und auch die Modernisierungsverlierer, den könnte man wahrscheinlich auch nicht nur sagen, naja, das musst du jetzt einfach mal integrieren in dein Leben, dass du jetzt deinen Job verloren hast, oder?
Sicherlich nicht. Ja. Also ich denke auch, dass in bestimmten Bereichen man auch weiterhin natürlich auf bestimmte Fortschritte hoffen kann. Es geht auch darum, und das scheint mir auch ein wichtiger Punkt zu sein, also auch die Fortschritte, die wir ja in der modernen Gesellschaft schon erreicht haben, diese auch als ein Fortschritterbe zu kultivieren und auch weiterzuentwickeln. Also Stichwort liberale Demokratie, das ist ja etwas, wo wir ja sehen, auch in den letzten Jahren, dass das nicht selbstverständlich ist, sondern dass das eben, das ist eigentlich ein errungener Fortschritt, die wir in vieler Hinsicht auch schützen müssen und natürlich auch weiterentwickeln müssen. Also es geht nicht nur um Konservierung, sondern auch um Weiterentwicklung. Das ist aber eine etwas andere Perspektive. Also es geht jetzt nicht mehr darum, in der Zukunft immer mehr Fortschritte zu erreichen. In gewissem Umfang wird das sicher möglich sein, sondern eben auch die schon erreichten Fortschritte vor Verlusten zu schützen.
Also fast ein etwas konservatives Programm, wenn man so will.
Also ich denke ja, dass überhaupt diese Unterscheidung zwischen konservativ und progressiv ja ohnehin schon seit längerer Zeit fragil geworden ist. Schon seit der Ökologiedebatte letztlich. Also was ist da konservativ, was ist progressiv? Und ich denke auch, das Interessante ist ja, dass mittlerweile auch gerade für Progressive der Schutz des Fortschrittserbes zum ganz wichtigen Thema geworden ist. Also nehmen Sie jetzt Kamala Harris, auch im US-amerikanischen Wahlkampf. Der Schutz zum Beispiel des Abtreibungsrechts ist da natürlich eine ganz wichtige liberale Agenda. Da geht es ja nicht darum, etwas nochmal Neues zu erreichen, sondern ein Recht, das man schon erkämpft hat, das eigentlich zu bewahren. Und ich denke, dass wir das auch, wenn es um die liberale Demokratie geht, ja auch gerade im progressiven Lager haben. Das ist eigentlich zu einem Thema geworden. Also man könnte einfach sagen, wenn man heute progressiv ist, muss man in mancher Hinsicht konservativ sein, indem man nämlich das, was man eigentlich in der Moderne erreicht hat an Fortschritten, schützt.
Also es ist ein sehr allumfassendes Programm. Resilienz haben Sie erwähnt. Da nehmen Sie auch die Infrastruktur mit rein zum Beispiel. Sie schreiben auch, man müsste einen Ausgleich zwischen Gewinnern und Verlierern schaffen und auf der anderen Seite die Verluste anerkennen, die Integration des Verlorenen in die Gegenwart, sodass ich mich gar nicht so richtig entscheiden konnte, ist das jetzt ein sozialdemokratisches, politisches Programm oder ist das doch eher ein psychotherapeutisches Programm, was Sie da auflegen?
Also ich lege ja erstmal gar kein Programm auf, sondern gebe eigentlich am Ende des Buchs ein paar Hinweise. Also ein paar Hinweise auch, in welche Richtung wir weiterdenken müssten. Aber tatsächlich denke ich, dass das eigentlich eine sehr umfassende, auch gesamtkulturelle Aufgabe ist. Also es geht jetzt nicht nur um kurzfristige Parteipolitik. Oder es ist nicht nur das, wie das politische System jetzt mit Verlusten umgehen kann. Das ist natürlich schwierig genug für das politische System. Und ich denke, das ist eine allgemein kulturelle Frage, die gesamte Gesellschaft betrifft. Also wie wir auch als Individuen oder soziale Gruppen eben mit Verlusten umgehen können. Insofern, also könnte man sagen, das Ganze reicht von der persönlichen Lebensführung und einer neuen Trauerkultur in der persönlichen Lebensführung bis hin eigentlich in die politische Programmatik. Also insofern, damit sind wir ja wieder am Anfang des Gesprächs angekommen, Verlust und der Umgang damit ist wirklich ein Querschnittsthema für die Gegenwartsgesellschaft.
Das sagt der Soziologe Andreas Reckwitz. Er lehrt als Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin und hat gerade sein jüngstes Buch bei Suhrkamp veröffentlicht, Verlust, ein Grundproblem der Moderne. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch hier auf der Buchmesse, Herr Reckwitz. Danke.
Ja, ich bedanke mich, Frau Führer.